Die Taz vom 21. Mai 2021. Hey, Mr. Tambourine-Man. Songwriter, Nobelpreisträger, Motorradfahrer. Das und viel mehr ist Bob Dylan. Am 24. Mai wird der Mann mit dem abwesenden Blick 80. Die Taz und 8 KünstlerInnen schauen auf ein bewegtes Leben. Von Jens Uthoff und Julian Weber. Geboren in der Hafenstadt Duluth am Lake Superior in Minnesota, ist Dylan am 24. Mai 1941 als Robert Zimmerman in eine jüdische Familie. Sein Großvater stammte aus der russischen Stadt Odessa und floh vor antisemitischen Pogromen in die USA. Aufgewachsen ist Dylan in der Kleinstadt Hibbing, die Ende des 19. Jahrhunderts aufgrund von Erzvorkommen um einige hundert Meter verschoben wurde und seither The City That Moves genannt wird. Die karge Landschaft des Nordens hat ihn geprägt. Flüsse, Wälder, endlose Weiten. Es ist eine raue Gegend, die mich wild und einsam werden ließ. Im Winter war es 8 Monate lang vollkommen still. Ich habe halluzinogene Erfahrungen gemacht, wenn ich nur aus dem Fenster blickte.
Dylan am Radio. Dylan ist seit Kindertagen passionierter Radiohörer. Zuerst zogen ihn die Gospel-, Blues- und Country-Sender aus dem US-Süden in den Bann. Der blecherne Transistor-Sound gehört zu Dylans frühen Hörerfahrungen. Wie der Mississippi, der im Norden Minnesotas entspringt und hinunter nach Louisiana durch viele Südstaaten fließt, bis er in den Golf von Mexiko mündet, hat sich Dylan durchs Radio peu à peu die Welt der Folkmusik erschlossen. In den Nullerjahren hat Dylan die unglaublich seltsame Musikkultur von einst in 101 Folgen seiner eigenen Sendung Theme Time Radio Hour wieder auferstehen lassen. Im ersten Lockdown 2020 hat er noch einmal eine 2-stündige Sendung zum Thema Songs über Whisky nachgeschoben.
Dylan und Woody Guthrie. Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song about a funny old world that's coming along, singt Bob Dylan in einem Song, den er 1961 für den berühmten linken Folksänger schrieb. Song to Woody. Anfang der 60er Jahre zieht es Dylan aus Minnesota nach New York. Dort lernt er Woody Guthrie kennen. Dessen Musik ist zu jener Zeit der wichtigste Bezugspunkt für Dylan. Als Guthrie sich für längere Zeit in einer Psychiatrie aufhält, er leidet unter der Nervenkrankheit Chorea Huntington, besucht Dylan ihn dort und spielt ihm dessen eigene Lieder und den eingangs zitierten Song vor. 2 Jahre später widmet er dem großen Amerikaner-Songwriter das imposante Langgedicht Last Thoughts on Woody Guthrie. Nach dem Tod Guthries 1967 spielten Dylan und The Band bei einem Memorial-Konzert ihm zu Ehren.
Dylan, der Verräter. Ein Glaubenskrieg tobt Mitte der 60er in der US-Musikkultur. Unversöhnlich gegenüber stehen sich die Folk-Puristen einerseits, die das Liedermachertum akustisch, politisch und reinhalten wollen, auf der anderen Seite MusikerInnen, die sich dem elektrifizierten Rock zuwenden. Niemand verkörpert diesen Zwist wie Dylan, der nun vermehrt die E-Gitarre einsetzt und sich von Blues und Rock inspirieren lässt. 1965 wird er deshalb beim Newport Folk Festival ausgebuht. Und ein Jahr später, am 17. Mai 1966, beschimpft ein Besucher ihn bei einem Auftritt in Manchester als Judas. Play it fucking loud, weist Dylan seine Musiker daraufhin an. Die Band gibt die Antwort mit einer Version von Like a Rolling Stone, die verdammt nochmal rockt und groovt.
Dylan als enzyklopädischer Songwriter. Bis heute hat Dylan Musik und Texte für mehr als 600 Songs komponiert und auf 39 Studioalben veröffentlicht. darunter ergreifende Liebeslieder wie Girl from the North Country, eine flammende Solidaritätsbekundung an den fälschlicherweise inhaftierten Boxer Rubin Carter, Hurricane und lakonische Welthits Mr. Tambourine Man in der Fülle aus Zitaten, realen Bezügen und kreativer Fantasie sind Dylans Texte einmalig. Verweise aus Literatur, Musik, Film und Zeitgeschichte variiert er anspielungsreich und mit Sinn für Details zu seiner eigenen Version der Welt. Zuletzt mit dem gigantischen 17-minütigen Reigen Murder Most Fool von 2020, in dem er die Ermordung von US-Präsident John F. Kennedy mit Shakespeares Hamlet zusammengebracht hat und dazu unzählige Songs zwischen Jazz, Folk und Pop wie ein Wirbelwind aufzählt. Das Lied landete übrigens auf Nummer 1 der US-Charts.
Dylan als Leser. Dylan hat oft erzählt, dass er Bücher verschlingt, am liebsten dicke Wälzer. Begebenheiten aus Don Quixote, Moby Dick und Gullivers Reisen tauchen in den Songs auf. Auch bei Homers Ilias wurde Dylan fündig. Literatur habe ihm einen Blick aufs Leben eröffnet, ein Verständnis für die menschliche Natur gegeben und einen Standard, um Dinge zu bewerten, hat er in der Dankesrede für den Nobelpreis erklärt. Dass er mehr schreiben kann als nur Songtexte, beweist nicht zuletzt seine 2004 veröffentlichte Autobiografie Chronicles, von der man stets hofft, dass es noch eine Fortsetzung geben wird.
Dylan und das Motorrad. Bob Dylan und die motorisierten Zweiräder, das ist zunächst eine Liebesbeziehung. In jungen Jahren kauft er sich eine Harley Knucklehead. In den 60ern sieht man ihn gern auf seiner Triumph T100 Tiger posieren. Der Motorradunfall, den Dylan am 29. Juli 1966 auf einer Landstraße bei Woodstock hat, soll zum Mythos werden. Keiner weiß, wie schwer seine Verletzungen wirklich sind, aber Dylan verschwindet nach dem Unfall eine Weile und sagt seine Tourneen ab. Zwei Sätze, die er dazu in den Chronicles schreibt, fassen das Wesentliche wohl gut zusammen. Ich hatte einen Motorradunfall gehabt und mich verletzt, aber ich erholte mich. In Wahrheit wollte ich der Tretmühle den Rücken kehren.
Dylan und die Religion. Beim Stichwort Religion kommt Dylan-Fans wahrscheinlich als erstes seine religiöse Phase zwischen 1979 und 1982 in den Sinn. Damals konvertiert Dylan zum evangelikalen Christentum und veröffentlicht drei religiöse Alben: Slow Train Coming, Saved, Shot of Love, die für viele nicht gerade zum prickelsten zählen, was der Meister in seiner Karriere aufgenommen hat. Eine weitere Annäherung an Gott: Dylan tritt im Jahr 1997 beim Eucharistischen Kongress in Bologna auf. Papst Johannes Paul II. Hat ihn eingeladen. 300.000 Besucher sind gekommen. Dylan spielt drei Stücke. Der spätere Papst Josef Ratzinger spricht sich seinerzeit übrigens strikt gegen die Einladung Dylans aus. Denn in Wahrheit sei der Nihilist.
Dylans Neverending Tour. Sie begann am 7. Juni 1988 in Concord, Kalifornien, mit einer Serie von 71 Konzerten ohne Pause und ging mit kurzen Unterbrechungen immer wieder quer über die Welt, bis sie nach mehr als 3000 Konzerten vergangenes Jahr durch die Corona-Pandemie gestoppt wurde. Meistens spielte Dylan pro Jahr mehr als 100 Konzerte und oft mal 16 Songs pro Konzert, aber niemals exakt die gleiche Reihenfolge. Im Abspann zu Martin Scorseses Dokumentarfilm Rolling Thunder werden die Gigs minutenlang gelistet. Zunächst hoffte Dylan, mit Touren seiner kreativen Krise nach der christlichen Phase und einigen schwächeren Werken Anfang der 1980er Jahren zu entgehen. Allmählich entwickelte sich die Mammutreise zur Rückbesinnung auf den Fundus an Musik aus den verschiedenen, auch entlegenen Momenten der mehr als 60-jährigen Karriere. Dylan erreichte dadurch neue HörerInnen, ohne die alten Fans zu vergraulen. Ob die Neverending Tour nach Überwindung der Pandemie fortgesetzt wird, bleibt ungewiss.
Dylan und der Literaturnobelpreis. Als Dylan 2016 die Auszeichnung erhält, bekommt mit ihm auch die gesamte Pop- und Gegenkultur endlich eine überfällige Anerkennung. Dylan bleibt der Verleihung des Nobelpreises fern. In seiner Abwesenheit singt Patti Smith eine bewegende Version von A Hard Rain's A Gonna Fall, bei der sie zwischendurch stockt, weil sie so nervös ist. Seine Dankesrede reicht er 2017 nach. Die Musik Buddy Hollys sei Ausgangspunkt all seines Schaffens gewesen, schreibt er darin. Er war alles, was ich nicht war und was ich werden wollte. Ein Konzert von Buddy Holly schildert er als lebensverändert. Er blickte mir direkt in die Augen und er übermittelte mir etwas. Etwas, das ich nicht kannte. Ich bekam eine Gänsehaut.
Dylan als Pop-Ikone. Der abwesende Blick, das verwuschelte Haar, der dünne Schnurrbart. Dylan war spätestens ab Mitte der 1960er ein umsichtig agierender Künstler, der sein Auftreten bewusst dosierte, damit die Hoheit über sein Image gewann und die Verpflichtungen gegenüber seiner Plattenfirma im Zaum hielt. Dylan war immer wandlungsfähig. Ob der Wechsel von der E-Gitarre zum Piano 1959 in Minneapolis, eigene Versionen steinalter Traditionals mit The Band 1967 oder die varietéhafte Rolling Thunder Tour 1975-76. Die Moves von Dylan sind meist unvorhersehbar. Weil er sich durch Zuschreibungen wie Protestsänger und Stimme einer Generation eingeengt fühlte, zog er sich gelegentlich aus der Öffentlichkeit zurück. Wenn es sein muss, kommt er dann wieder aus dem Versteck und formuliert Knockout-Sätze, wie 2020 bei einem Interview mit der New York Times. Ich stelle mir das Bewusstsein als Geist vor und den Körper als Substanz. Wie man die beiden in Einklang bringt? Keine Ahnung. Ich versuche gerade auszugehen, nicht von der Linie abzuweichen und dabei die Höhe zu halten.
Er hat den Rock'n'Roll insgesamt vor dem Verblöden bewahrt. Von Wolfgang Niedecken. Im Mai 1998 spielten wir mit Bab zweimal unmittelbar vor Bob Dylan. Vom ersten Abend habe ich noch den Satz eines Banausen, der auf der VIP-Tribüne neben mir stand, im Ohr: Unfassbar, der Alte covert doch tatsächlich eine Guns N' Roses-Nummer. Gemeint war Knockin' on Heaven's Door. Ich sah mich nicht gezwungen, den Mann aufzuklären. Geärgert hat mich aber, dass Dylan ausgerechnet für diesen Song den meisten Applaus erhielt. Meines Erachtens hatte er bedeutendere Perlen auf der Setlist. Ich überlegte, wie ich den nächsten Auftritt ungestörter genießen konnte. Die Idee kam mir, als ich die Bühne inspizierte und feststellte, dass es, wie oft auf Festivals, Monitormischpulte beidseits der Bühne gab. Und da Dylan als Top-Act gesetzt war, entwickelte ich meinen Plan. Nach unserem Gig ging ich flott wieder zurück auf die Bühne hinter das verwaiste Monitorpult. Es war ein perfekter Abend, ich saß kaum 10 Meter vom Meister entfernt. Bob spielte nur wenige Songs vom Vorabend. Als hätte er was von meinem Separé gewusst, brachte er als erstes »To be alone with you«. Für mich hatte dieses Konzert etwas von einer Meditation. Dylan hat nicht nur mein Leben entscheidend beeinflusst, er hat den Rock'n'Roll insgesamt, jedenfalls was die Texte betrifft, vor dem Verblöden bewahrt. Für mich ist er der bedeutendste Poet der Moderne, wirkmächtig wie kein zweiter. Wolfgang Niedecken, 70, ist Gründer der Kölner Band Bab.
Dylan zu kopieren ist mir nie gelungen. Die Liedermacherin und Lyrikerin Bettina Wegner gratuliert Bob Dylan zum 80. Geburtstag. Niemand von uns hätte jemals an Dylan vorbeikommen können. Als wir 1966 den Hootenanny Club in Ost-Berlin gründeten, konnte jeder kommen und singen, was er wollte. Viele Jungs haben Dylan-Songs gesungen. Das hat der FDJ nicht gefallen. Als ich schon jahrelang beruflich unterwegs war, hatte ich für kurze Zeit den Wunsch, einmal Dylan zu kopieren. Seinen näselnden, leiernden Gesang. Es ist mir nie gelungen. Also bleibt mir heute nur der Wunsch, werden Sie 100 Jahre alt und bleiben Sie gesund, Herr Zimmerman. Und danke für Ihre Worte und Ihre Musik. Die Liedermacherin und Lyrikerin Bettina Wegner, 73, lebt in Berlin.
Die Literatur-Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek. Bob Dylan war immer alles für mich, neben Leonard Cohen. Zu beiden habe ich fromm gebetet, sonst wäre meine Jugend unerträglich gewesen. Mir fällt dazu natürlich immer ein, was Cohen über Bob Dylan gesagt hat. Es ist, als würde vor dem Mount Everest eine Tafel stehen, auf der geschrieben ist, höchster Berg der Welt. Oder so ähnlich. Bob Dylan sagt, was selbstverständlich die Wahrheit ist, die aber keiner außer ihm sagen könnte. Leonard sagt noch einiges mehr, was die Wahrheit vielleicht gar nicht braucht, was aber besonders schön ist. Oder so ähnlich. Die Literatur-Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, 74, lebt in Wien und München.
Marian Faithfull, 74. Ich traf Bob, als er auf einer seiner ersten Touren durch England im Londoner Savoy Hotel untergebracht war. Allen Ginsberg und Mason Hoffenberg holten mich ab, um ihn zu treffen. Und John Baez war auch da. Ich vergötterte sie, aber vor allem vergötterte ich Bob. Er versuchte mich anzugraben, aber ich konnte nicht darauf eingehen. Er war ja wie ein Heiliger für mich und ich war ein Fan. Später wurden wir Freunde. Ich wurde Erwachsener. Ja, vielleicht auch. Als wir uns trafen, war er erst 22 und ich 18 oder so. Es gibt keinen anderen außer Bob, keinen. Er ist ein wahrer Poet. Marian Faithfull, 74, britische Pop-Ikone, lebt in Paris.
Franz Dobler, 62, 4 großartige Dylan-Konzerte. In Sachen Dylan habe ich mal etwas Lustiges erlebt. Das war bei einem kleinen Festival, um seinen 75. Geburtstag zu feiern. Beim Konzert einer deutschen Dylan-Coverband, die sich nicht über die alten Hits hinauswagte. Der etwa 60-Jährige neben mir sagte zu seiner Begleiterin: Schön, dass Sie die Lieder so spielen, wie man sie kennt. Er selber macht das ja nicht mehr. Ich habe 4 großartige Dylan-Konzerte erlebt. Zum Glück nur einmal spielte er Blowin' in the Wind, aber ich erkannte es erst, als er die ersten Worte gesungen hatte. Und auch da musste ich lachen. Franz Dobler lebt als Schriftsteller und DJ in Augsburg.
Was für eine Macht von diesem Typen ausging, von Stella Sommer. Bob Dylan zu entdecken war lebensverändernd. Vielleicht hat mich sogar eher die Idee Bob Dylan geprägt als seine Musik. Also der Gedanke, dass man alles sein kann, was man sein will und dass man sich nie festnageln oder vereinnahmen lassen sollte. Als Teenager habe ich den Film Don't Look Back über Dylans Tour durch Großbritannien gesehen. Den fand ich faszinierend. Was für eine Macht von diesem Typen ausging. Als würde ein Hurricane über England hinwegfegen. Und das alles wegen eines Musikers, der Lieder mit der Gitarre spielt. In einem Interview wurde Dylan viel später einmal gefragt, ob es ihn eigentlich wundere, dass er zu einer solchen Ikone geworden sei. Er antwortete nur: Nein. Weil ich ja weiß, was ich alles dafür getan habe. Das leuchtete mir ein. Seit 60 Jahren veröffentlicht er kontinuierlich Musik und scheint dabei ausschließlich das zu machen, worauf er Lust hat. Auch auf die Gefahr hin, dass mal ein Album dabei ist, das nicht mehr jedem gefällt. Es ist beruhigend, dass Bob Dylan immer noch irgendwo da draußen existiert und an Songs arbeitet. Solange das der Fall ist, kann das alles hier gar nicht so schlimm sein. Stella Sommer ist 33 Jahre alt und Sängerin und Leaderin der Berliner Band Die Heiterkeit.
Jeffrey Lewis, ich glaube, er versteht all dies gar nicht selbst. Dylans Verdienst ist die Entwicklung einer philosophischen Methode zum Anhören und Spielen von Songs, die ich als Grammatik des Sinns bezeichne. Sie besteht außerhalb der Sphäre der verständlichen Sprache. In seinen Songs überschneiden sich Sinn, Sound, Melodie, Singstimme, einzelne Worte, Satzkonstruktionen und ihre Metrik. Alles Klangelemente, die sich wie in einem Kaleidoskop zusammenbringen lassen, um einen Nachklang zu erzeugen. Dylan bringt all diese Dinge in seinen Songs deckungsgleich, um bei den Hörerinnen unerwartete Regungen auszulösen. Ähnlich wie der französische Maler Paul Cézanne dazu imstande war, eine Landschaft zu erschaffen, indem er bestimmte Formen und Farben durch Pinselstriche bildlich so darstellt, dass auch die Betrachterinnen diese Formensprache kapieren. Dylans Texte sind zwar allgemein verständlich, sie haben viele Alltagsbezüge, vollkommen ergründen lassen sie sich jedoch nicht. Also wundern wir uns, wie mysteriös Dylans Musik auf uns wirkt. Letztendlich ist dies ein Ideal aller Künstlerinnen, dass sie nicht nur eine Frage schlau beantworten, sondern damit weitere Fragen kreieren, die sie noch schlauer beantworten. Ich glaube, Dylan versteht all dies gar nicht selbst. Er hat lediglich gelernt, wie er seine Songs kreativ umtanzen kann. Nämlich, indem er immer weiter an ihnen schraubt. Jeffrey Lewis, 45, lebt als Folkmusiker und Comiczeichner in New York.
Er komponierte Welthits am Anfang der Karriere. Von David Grubbs. Meine Tante schenkte mir viele Pop-Alben, die sie selbst als junge Frau in den 60er und frühen 70er Jahren geliebt hatte. Am meisten bedeutete ihr Dylans Musik. Wenn sie mir von ihm vorschwärmte, kam sie zumeist auf seine Jugend zu sprechen. Dylans große Leistung war, dass er bereits Welthits komponiert hatte, als er mit knapp 20 Jahren am Anfang seiner Karriere stand und trotzdem wie ein vollendeter Künstler auftrat. Als ich ihn zum ersten Mal bewusst wahrgenommen habe bei einer Live-Übertragung 1980 im US-Fernsehen, bekam Dylan einen Grammy für Gotta Serve Somebody. Damals durchlebte er seine christliche Phase, wirkte ergraut und starrsinnig. Man merkte ihm das Alter an, er war damals 38. Erst sehr viel später habe ich verstanden, was meine Tante meinte, als ich D.A. Pennebakers 1967 fertiggestellten Doc-Film »Don't Look Back« sah. Darin ist Dylan blutjung, sehr cool und hackt wie besessen auf einer Schreibmaschine. In dem Film inszeniert er sich nicht nur als der großartigste lebende Songwriter in englischer Sprache, sondern auch als eine Art Punk, dem es gelingt, einen Reporter des Magazins Life so lange zu provozieren, bis der einen Skandal herbeischreibt. Wie Dylan mit seiner Freundschaft zu Allen Ginsberg prahlt, lässt ihn als einen gefährlichen Halbstarken erscheinen. »Don't Look Back« machte mir sofort bewusst, dass Bob Dylan immer jünger bleibt als wir selbst. David Grubbs, 52, ist Musiker und Professor an der City University of New York.